Ein Kind ist das grösste finanzielle Risiko für eine Frau heutzutage. Man redet über alles lieber als über Geld, über Tod, über Sex, aber Geld ist so das letzte Tabu. Trauer ist das Glück, geliebt zu haben. Also, dass man jetzt, dass es einem so schlecht geht und dass man so Mühe hat auch damit, hat halt auch damit zu tun, dass man fest geliebt hat. Gewisse sagen, wir sind Männerhasser, wir mögen Männer nicht. Ich habe meinen Mann über alles geliebt. Also es stimmt einfach überhaupt nicht. Wir machen einfach nur auf Fakten aufmerksam. Und wenn wir eben die Daten sehen, wo sind wir jetzt? Wo das Geld so ungleich und die Macht so ungleich verteilt ist zwischen den Geschlechtern.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren, und versuchen herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. In dieser Folge Patricia Lehri, die Unternehmerin, die Wirtschaftsjournalistin und Gründerin von der Finanzplattform Elex. Sie, die schon seit über 20 Jahren in den Medien ist, war die erste Wirtschaftsmoderatorin vom Schweizer Fernsehen, hat jahrelang die Börse moderiert oder auch das Wirtschaftsmagazin Echo und ist auch die Chefredaktorin von CNN Money gewesen. Patricia Lehri ist schon mehrfach ausgezeichnet worden als beste Wirtschaftsjournalistin oder Ökonomin vom Jahr und sie setzt sich enorm für die Gleichstellung von Mann und Frau in der Arbeitswelt ein. Darum hat sie vor ein paar Jahren zusammen mit Co-Gründerinnen eine Finanzplattform für Frauen gegründet, Elex, die die Geldwelt chancengerechter und nachhaltiger gestalten will. Über das haben wir natürlich geredet in diesem Gespräch. Aber über was wir noch viel länger geredet haben, ist das, was Patricia Lehri und ihre Familie in den letzten paar Jahren durchgemacht hat. Ihr Partner hatte einen bösartigen Hirntumor und hat nach der Diagnose noch etwa ein Jahr gelebt. Mich hat sehr berührt, wie Patricia Lehri ganz offen erzählt, wie man so eine schwere Zeit als Familie durchmacht und was es heisst, jemanden in den Tod zu begleiten. Ich wünsche euch ein paar gute und ruhige Momente beim Zuhören bei dem Gespräch mit der Patricia Lehri. Patricia, wie geht's dir?
Also ich habe mich jetzt gefreut, der Frühling kommt.
Schön. Du hast mir gesagt, Frauen reden lieber über den Tod als über Geld. Wie ist es bei dir?
Also das sage nicht nur ich, das sagen auch Forschungsergebnisse. Es ist ein riesen Tabuthema, Geld. Man redet über alles lieber als über Geld, eben über Tod, über Sex. Aber Geld ist so das letzte Tabu. Und ich habe mich auch müssen extrem dazu überwinden, über Geld reden. Das hat mit Sozialität, mit Erziehung, Gelderziehung zu, gerade bei den Frauen, oder? Das ist durch alle Schichten durch, etwas auch in unserer Gesellschaft. Ja, nein, über Geld redet man nicht. Geld ist dreckig. Sehr viele ganz, ganz schlechte, negative Glaubenssätze sind da drin, bei den Frauen sogar noch viel mehr. Und das ist limitierend, sehr limitierend.
Ich habe mir das überlegt in der Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch, warum wir denn so. Ja, warum das so ist? Also du sagst, es hat mit der Sozialisierung zu tun. Das fängt ja, glaube ich, schon beim Sackgeld an.
Mhm. Ja, sehr. Mädchen kommen später und weniger Sackgeld über. Auch bei den Geschenken muss man drauf schauen als Eltern. Es ist so, auch mir selber ist das passiert, oder? Ich habe den Söhnen amigs teurere Geschenke gemacht als der Bonustochter, weil man das einfach nicht so Buch führt, oder? Weil Buben haben auch ganz viele Gadgets immer, die sind immer gefordert und Drohnen und ich weiss nicht was, Gamingstühle und sie war viel bescheidener gewesen. Und nachher, wo wir das mal wirklich angeschaut haben, sind wir genauso, obwohl wir eigentlich aufgeklärte Eltern gewesen sind, ist es uns auch passiert, dass wir Mädchen weniger wertvolle Geschenke gemacht haben, auch Geburtstag oder Weihnachten.
Und wo du das realisiert hast, hast du es geändert?
Absolut. Das ist mega unfair. Und dann auch animiert, oder? Auch mit dem gleichen Betrag. Oder sie haben etwas müssen daran zahlen, wenn sie wieder sie überbordet völlig. Also, ich meine, das sieht man auch später. Das sagt man immer, Frauen sind so absolute Shopaholics und Shopping Queens und Shopping Opfer. Aber ich meine, wenn die Männer einkaufen, dann sind sie immer gerade wirklich extreme Ausgaben. Sie haben gerade ein grosses Spielzeug, ein Töff oder ein grosses oder ein Luxusbike oder irgendein ein Auto, wo sie dann gerade noch einen Konsumkredit dafür aufnehmen. Also das ist so, muss man dann auch sehen. Also Männer haben dort dann auch ein bisschen die grösseren Wünsche. Also es wäre ja irgendwie, im ganzen Geldthema wäre ein guter Mix zwischen den typischen Geschlechterverhalten eben gut.
Ich habe vorher da mit Redaktionskolleginnen darüber geredet und die haben dich halt kennt, auch von einem Workshop, den du gegeben hast, oder wo ihr immer wieder geht, oder mit Elix, machen dir Finanzförderungskurs. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche.
Ja, Finanzbildung, oder? Finanzbildung. Zum Investieren, zur Vorsorge. Dass man eben, weil das wird ja nicht in der Schule gelehrt, oder? Man hat, das ist leider international so, dass man keine Finanzbildung hat. Also alles, was lebensnäher wäre, was eigentlich noch praktisch wäre, was sich auch sehr einfach eigentlich würde in Matheunterricht integrieren, wird leider nicht gelehrt. Gerade so ein Zinseszinseffekt, das wäre absolut lebensverändernd für die meisten Menschen. Wenn jede Eltern würde bei der Geburt einfach zum Beispiel Kinderzulagen eben einzahlen, dann und vom Kinder, also vom Zinseszinseffekt, das profitieren, das ist exponentielles Wachstum. Also man hat eine Kurve, die explodiert, die sich die meisten Wissenschaftlerinnen nur vorstellen können, oder Wissenschaftler. Das kann man sich ein Normalsterblich nicht vorstellen. Dann hätten wir dann mit 18, hätten wir, je nachdem, was der Anfangsbetrag ist, sind es Halbmillionär, mit einer halben Million oder Millionär sogar, Millionärinnen, und könnten mit 18 wirklich entweder in eine Weiterbildung oder in eine Gründung investieren.
Also das heisst, also Moment, bin ich ganz sicher, ob ich richtig verstanden habe, wenn man von Anfang an, wenn man auf die Welt kommt, in das Konto einzahlt?
Ja, monatlich, oder?
Monatlich.
Genau. Und das ist spannend. Wir haben auch so einen Kalkulator auf der Homepage oder in der App, wo man mal durchrechnen kann, was eigentlich passiert, wenn man nur spart das Geld oder wenn man sie investiert. Und wenn man zurückschaut, historisch haben Börsen etwa 7-8% jährlich Renditen abgeholt. Und das gibt's auch jetzt auch international, hat man die Idee von diesen Babybonds. Also wenn all, zum Teil auch wie staatlich, anstatt 3 Angelder, die man dann privat macht, dass man es wie fördert, dass wie jedes Baby von Anfang an halt das eigentlich an der Börse investiert wird und dort die Entwicklung kann mitmachen und so vom Zinseszinseffekt profitiert.
Mhm.
Das sind so die, das ist eigentlich, gibt's auch eben, wie kann man Ungleichheit verhindern, wie kann man sich kleiner machen, die Ungleichheit, und das treibt uns ja um. Und darum wäre das so spannend, wenn wirklich die Eltern schon von Tag 1, weil Babys haben einen riesen Vorteil gegenüber dir und mir, ich sage jetzt nicht, wie alt wir sind, gerade drüber geredet vorhin, sie haben wirklich den längsten Anlagehorizont von allen. Und die Zeit ist die beste Freundin von der Anlegerin.
Eben, und ich musste lachen, weil eine Redaktionskollegin gesagt hat, was ihr geblieben ist, ist, dass ihr gesagt habt, wenn du jetzt keine dritte Säule hast, dann ist schon mal Hopfen und Malz verloren. Nein, ich habe das schöner formuliert. Aber es ist schon etwas, wo ihr wahrscheinlich sehr fest seht, dass so, gerade wenn es darum geht, die Vorsorge zu planen, dass das bei vielen Leuten, und in dem Fall, so wie du jetzt auch sagst, bei vielen Frauen gar nicht wirklich ein Thema ist. Lang.
Leider, Altersarmut ist weiblich nach wie vor. Die globale Unterschicht ist weiblich. Also da sieht man auch, wie viel reicher sind die Männer als Frauen. Also wir haben eine grosse Ungleichheit dort. Und das ist wirklich krass. Also die Männer sind 1,5 Billionen reicher weltweit als Frauen. Gut, ein Drittel vom weltweiten Vermögen ist in der Hand der Frauen. Ich habe gerade auch noch eine spannende Zahl gelesen heute. 90% der Milliardäre sind älter als der Zeitpunkt, wo die Frauen überhaupt haben dürfen, ein eigenes Geldkonto haben. In der Schweiz ist das Ende der 80er Jahre. Ohne Unterschrift vom Ehemann hat man erst dann dürfen ein Konto eröffnen.
Ich glaube, irgendwie 1988, oder?
Genau, mit der Revision Eherecht und so weiter. Haben sie dann dürfen plötzlich ein Bankkonto oder auch Immobilien erwerben. Das ist vorher nicht möglich.
Und kannst du mal die Zahl sagen? Wie viel? 90% von all denen, die...
Von den momentanen Milliardären sind älter als, eben, als der Zeitpunkt, wo die Frauen haben überhaupt weltweit dürfen Konten selber eröffnen, ohne die Unterschrift der Männer. Das heisst, auch gerade in der Schweiz, Ende 80er Jahre, das ist ja nur eine Generation, oder, die jetzt mal Zeit hat, mit Geld zu wirtschaften und umzugehen bei den Frauen, die das selber hat dürfen. Und man sieht natürlich auch, wann sind die ersten Banken für ein bisschen die Massen entstanden. Es ist auch irgendwie Anfangs 19. Jahrhundert gewesen, aber das ist für Männer gewesen. Die Frauen haben ja gar nicht, das sind Banken gewesen für Männer. Und ab wann gibt es eigentlich Angebote, die speziell sich jetzt an Frauen richtet, gibt es eigentlich erst so ab 2017, 2018, wo es in New York ein Startup gegeben hat, das plötzlich Female Finance definiert hat. Und es ist, also, ich meine, sind irgendwie 200 Jahre später. Mhm. Also man hinkt da wahnsinnig hinterher. Und das sind immer, also das erklärt auch, wieso das über 70% der Frauen in der Schweiz zum Beispiel nicht in Aktien investiert.
Ja, ich würde gerne in dem Gespräch ein bisschen mehr erfahren, wie ihr das angeht, was dir dort wichtig ist und wo du siehst, wo wir heute stehen, diesbezüglich. Und ich habe ganz am Anfang gefragt, ob das so sieht bei dir auch, dass man lieber über den Tod als über Geld redet. Und ich frage das natürlich auch, weil du gerade mit dem Tod sehr fest konfrontiert bist. Es ist gut knapp 2 Jahre her, seit dein Mann verstorben ist an einem brutalen Krebs. Brutal, weil er einfach wirklich kurz gegangen ist. Und ich merke, das macht etwas mit dir, wenn ich dir jetzt gerade in die Augen schaue. Und es tut mir leid, ich habe jetzt gerade so das Gefühl, ob das jetzt der richtige Moment ist, dich auf das anzusprechen. Ich habe aber auch gelesen, dass es dir wichtig ist, über die Themen zu reden, weil du es wichtig findest, dass es Leute gibt, die in der Öffentlichkeit stehen, die dort irgendwo durch auch eine Stimme sind für andere, die das auch erlebt haben.
Ja, und ich glaube, darum rede ich auch darüber, weil ich habe ja das selber erlebt. Ich habe fast keine Sachbücher zu diesen Themen Trauer gefunden oder Literatur dann noch, aber sehr, sehr wenig, wo auch umfassend mit dem Thema Tod umgeht. Und für mich ist das auch ein mega Lernprozess gewesen, jetzt in diesen 2 Jahren, wo ich vieles selber musste mir aneignen und recherchieren. Und ich denke, bei mir war es sicher umgekehrt gewesen, über Geld reden, gerade als Börsen- und Wirtschaftsmoderatorin habe ich jeden Tag gemacht. Und das war meine Mission gewesen, dass wirklich auch gerade in der ganzen Schweiz, dass alle anfangen, über Geld reden. Also Männer machen das schon gut untereinander oder unter der Gruppe, aber auch unter den Frauen, dass man einfach mal ein bisschen Money-Talk macht, wenn man sich sieht, über Löhne redet, über Projekte, wie man zahlt, entschädigt wird. Wie viel, wie das Budget ist und so weiter, über das Investieren redet. Das wollte ich normalisieren und das ist für mich mir dann einfacher gefallen. Und nachher ist das passiert mit wie einem ganz, ganz schlechten Film. Wirklich. Wir müssen jetzt mit einem Aufbau von einem Start-up mit kleinen Kindern, die einem sehr brauchen, wo man wirklich sehr gefordert ist, was auch vom Leben. Und dann, als hätte es noch etwas oben drauf gebracht, ist dann die Diagnose gekommen und man hat gesagt, Glioblastom, das ist ein wirklich, wie du gesagt hast, sehr aggressiver Hirntumor und man hat meinem Mann noch 4 Monate gegeben zum Leben. Und dann ist das für mich natürlich eben, also ab dort habe ich eigentlich wie so auch eine außerkörperliche Erfahrung gehabt, die bis heute zum Teil anhaltet, seit dem Zeitpunkt von der Diagnose, wo man sich eigentlich nur selber zuschaut, weil das Ereignis einem so überrollt. Ciri Husted hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, ein neues Ghost Stories, wo sie auch sie hat ihren Mann auch an Krebs verloren, Lungenkrebs, wo sie auch ein Buch darüber schreibt, was das dann noch bedeutet, oder? Weil das geht dann auch noch um Sterbebegleitung, wenn der Partner oder Partnerin so eine Diagnose überkommt.
Ja. Du hast es genannt, außerkörperliche Erfahrung. Was bedeutet denn das?
Ja, also dort, wo ich die Diagnosen bekommen habe, an dem Tag oder also an dem Sonntag, haben wir eine notfallmässige MRI gemacht.
Ihr habt ja wieder in einen Ausgang, glaube ich.
Ja, genau.
An einer Premiere. Und dann ist einfach seine Stimme, seine Sprache weggeblieben.
Mir habe ich auch irgendwie gemerkt, er ist total präsent. Ganz komisch, körperlich alles gut, fit. Und ich habe dann erst eine Freundin, wo wir eigentlich dort verabredet gewesen wären am Abend. Und dann habe ich gerade ihr angerufen. Und sie hat ihre Mutter an einen Tumor verloren. Und hat gerade sofort, sie hat gerade sofort begriffen, ja, was los ist. Und hat dann dort dann auch die Anweisungen. Sie war auch die, die mir dann, weil das ist auch so etwas, oder man findet keinen Arzt, keine Ärztin oder auch sonst. In der Pflege kann die genau sagen, was, oder sagt ihr auch nicht genau, wie das weitergeht. Was alles auf dich zukommt als Angehörige. Das ist auch so etwas, wo man sich über Insta-Kanäle von Angehörigen und so weiter oder gemeinsam gegen Glioblastom, das war jetzt etwas für uns, spezifisch für Hirntumor, wo man sich wie so die Hilfe dann über Social Media holt.
Das ist ja verrückt. Also, man kommt eine Diagnose über, ihr kommt und dann sagt man sogar noch 4 Monate, also man setzt sogar ein Ablaufdatum Herren.
Ja, aus historischen Daten natürlich.
Aus historischen Daten. Und nachher, dann. Und dann, wie wird man denn begleitet?
Ja, das ist halt das, weil es so fragmentiert ist, weil jeder seinen Fachbereich hat, oder? Das schaut jeder, sagt ja niemand einmal, wo es global die Situation überschaut und sagt, was allgemein auf einem zukommt, oder? Also man hat dann so viele verschiedene Sachen, Onkologie, Neurologie, Radiologie, Psycho-Onkologen, die einem auch noch betreuen können, die einem begleiten, aber dann beim Hirntumor Logopädie, nachher später auch Physiotherapie, wo man wirklich wieder gewisse Reaktivierung machen kann mit dem Hirn. Das kann sich auch immer wieder erholen, kann neue Synapsen bilden und Sprache kann auch immer wieder ein bisschen zurückkommen. Man ist dann nur noch am Therapietermin koordinieren. Man muss sich in das ganze neue Vokabular, Fremdwörter, auch die Medikamente, oder? Also das ist jetzt gerade auch in dem Buch Ghost Stories. Ich habe das sehr lange verdrängt. Es ist ein ganzes Arzneimittelverzeichnis am Schluss. Es wächst zu einer Apotheke, die ist zuhause. Tabletten, welche Medikation, wann. Und ich bin so froh, dass mein Mann das lange selber wirklich Medikamente immer überschaut hat. Ich hätte da irgendwie wirklich keine Chance mehr. Also ich habe mir auch ein neues Notizbuch müssen eröffnen, oder, wo ich mir all die Definitionen und neue Begriffe müssen reinschreiben oder fragen, weil ich meine, das sind Fachbereiche, das können wir uns ja nicht vorstellen, oder? Mhm. Also keine Ahnung, ich bin Ökonomin. Ich habe nicht... mich nicht in Onkologie spezialisiert.
Mhm.
Völlig neues Gebiet oder völlig Überforderung und so weiter. Aber eben sagt dann auch niemand, wie geht man in so einer Situation mit Kind um. Das ist zum Beispiel uns auch passiert. Ich kann wirklich, wie kommuniziert man mit dem Kind? Wie kann man ihnen helfen, da durchzukommen? Auch möglichst gut. Und dann hat eine Psycho-Onkologin irgendwann gesagt, ja, hat man ihnen das in der Onkologie nicht mitgegeben und Dokumente und so weiter. Und dann hat der Onkologe damals gesagt, das werde ich halt auch nicht vergessen. Er hat sich mega entschuldigt und so, hat aber gesagt, dass noch niemand, kein Patient bisher, hat so junge Kinder gehabt. Es ist ja typischer, dass man es über 50 und später überkommt, so einen Hirntumor. Und es kommen mehr Männer so einen Hirntumor über. Ja, das sind dann so Sachen, oder, wo und man sich irgendwie alles wie so selber zusammen erarbeiten muss.
Wie sind eure Kinder damit umgegangen? Wie haben sie es gemacht?
Ja, ich meine, Kinder sind traurig ganz anders als Erwachsene. Da habe ich auch ein paar Vorträge besucht. Oder es gibt auch immer wieder Seminare. Es gibt auch Online-Seminare über Trauern oder so. Also gerade Aurora ist ein Verein für Hinterbliebene mit Kind. Sehr, sehr wertvoll, wo dann auch nach einer Angebot haben. Und die Kinder, die schalten viel schneller zwischen den Situationen. Die können wirklich auch brüllen und fest traurig sein und dann aber wieder gerade spielen oder lachen. Oder mit. Und ich weiss auch, wo es dann 2023, wo wir die Diagnose hatten, haben wir einigermaßen etwas vom Leben. Aber 2024, wo dann eben körperlich, also der Hirntumor auch auf Areal vom Hirn gedruckt hat, wo halt das Körperliche beeinflusst. Dort ist wahnsinnig abwärts gegangen. Dann haben wir natürlich noch müssen Rollstuhllift haben, Rollstuhl, alles IV-Anträge, alles umbauen, weil wir blöderweise wirklich ganz viel Stege haben. Und das sind dann auch riesige Bürokratiemonster, die pflegende Angehörige entgegenschlägt. Und dann haben die ganze Zeit im Spital gespielt, oder? Das ist auch so ein Umgang. Auch, wir haben eigentlich recht viel Full House gehabt, immer mit anderen Kindern, die das spannend gefunden haben, wo die Treppenlift genutzt haben, wo die Anzüge aus der Intensivstation angelegt haben, weil Notfälle gibt es viel, oder? Und das ist so die neue Normalität. Der Krankenwagen kommt einige Mal und man lebt eigentlich in einem Zustand von permanenter, ja, man ist im permanenten Ausnahmezustand.
Das ist das neue Normal in dem Moment?
Ja. Und alle sind auch auf das eingestellt. Man hat überall Notfallnummern. Und das ist auch schwierig, oder? Man will ja Kinder davon bewahren, dass sie in die Pflegesituation reinkommen, aber man kann nicht 24 Stunden immer nur zuhause sein.
Ja, ja.
Und man probiert das auch mit Spitex ein bisschen abzufedern. Aber die Kinder kommen natürlich auch in so einer Situation mal in eine Pflegesituation. Die müssen reagieren können und auch Notfallnummern bedienen und anrufen, auch wenn sie dann erst 9 oder 10 sind. Oder?
Mhm. Und wenn ihr so gewusst habt, dass das so ein aggressiver Tumor ist, wo wir statistisch gesehen nur 4 Monate leben, es ist ja dann schlussendlich 13 Monate gegangen. Ist denn jeder Monat wie ein Geschenk gewesen? Oder wie ist das? Also ich stelle mir das so, ich kann mir es gar nicht vorstellen, grundsätzlich. Weil ich finde das, so wie du es beschreibst, wahnsinnig, oder die ja. Situation. Und wenn man dann aber auch noch weiss, dass das jederzeit ja fertig kann sein, wie sind wir mit dem umgegangen?
Also was als Schlimme auf eine Art auch noch ist, das Gute war, Teil der Krankheitsbild war, dass auch viel mit ihren Tumoren, dass sie sehr optimistisch bleiben. Und sie sind, man schafft das und es gibt eine Wende. Und die war sehr ansteckend gewesen. Egal, im schlimmsten Ding, die Hoffnung haben wir nie aufgegeben. Auch weil mein Mann selber mega fest daran geglaubt hat. Das ist vielleicht noch die letzten 2 Wochen, wo man gemerkt hat, dass die Angst jetzt kommt und ja, dass der Tod naht.
Mhm. Aber vorher war er der Kämpfer.
Mega am Kämpfen. Man merkt gerade bei Eltern, auch Müttern, dass es unglaubliche Geschichten gibt. Wenn die Krebsdiagnose, dass sie Krebs überwindet oder viel, viel länger leben, als man das je gedacht hat, statistisch überhaupt wie als möglich erachtet haben. Es werden enorme Ressourcen und Kräfte freigesetzt.
Mhm.
Also bei Vätern und Müttern, aber bei Müttern, glaube ich, an der Studie gesehen, ist es noch extremer. Und was halt wirklich schwierig war, ist, ich konnte das nicht verteilen. Ich konnte auch nicht mit den Verwandten. Ich konnte eigentlich niemandem die Hoffnung geben. Ich war so die Einzige, die das gewusst hat, was eigentlich statistisch realistisch wäre. Und ich glaube, das ist so auch, das sagt mir der Kind nicht, oder? Also, und auch die Eltern nicht. Man will ja nicht, also negativ und schon gar nicht am Betroffenen, am Kranken. Man will ja nicht so negativ sein. Gleichzeitig weiss man auch, dass man bei so einem Krebs nur eine Chance hat, wenn man in eine Studie kommt. Studie, ganz schwierig, dass der Krebstyp, Tumortyp dann wirklich auch passt. Und dass man sich qualifiziert. Ich hatte mega Hoffnung zwischendurch. Und das ist der Wirkstoff, also wirklich ein wahnsinniges Forschungsprojekt der Uni Zürich für Glioblastom, wo mega erste Versuche wirklich gezeigt haben. Zum Teil auch wieder zurückgegangen ist, der Tumor. Ah, ja. Und der Wahnsinn. Oder? Und dann hat er eigentlich auch gesagt, wenn wir es runterbringen, mit Medikament, wo es auch, das ist ja dann immer, die Schwellungen zum Abbringen, muss man sehr starke Steroide, Dexamethason zum Beispiel nehmen. Und wenn man das abbringen, dass er die Studie und dann ist, wo dann die Zeit gekommen ist, wo man es eigentlich wirklich noch wollte probieren, ist aber der Wirkstoff nicht mehr zugänglich gewesen in den USA.
Hm.
Und das sind einfach immer so Sachen, oder? Man weiss eigentlich, muss einfach in eine krasse experimentelle Studie kommen, weil es ist sowieso unheilbar.
Und das wäre noch eine Chance.
Ja.
Und was wird, noch kurz fürs Verständnis, was wäre das für eine Studie gewesen? Was hat man denn da gemacht?
Es gibt weltweit natürlich, werden auch verschiedenste Tumorkrebsarten geforscht. Und wenn es halt so aggressive und schwierige sind und unheilbare, dann ist eigentlich auch die Chance nur da, wenn man in so ein Forschungsprojekt hineinkommt. Aber da muss man sich natürlich noch qualifizieren und genau passen. Die haben ja dann ganz klare Studiendesign. Sonst, es gibt zum Teil so Off-Label-Use von Medikamenten, die könnten wirken, auch bei dem Krebs. Das haben wir am Schluss noch, so wie nach der 24, 25 noch grosse, grosse Hoffnung gehabt. Aber es sind dann Medikamente, oder? Im Kühlschrank gelagert, in einer Schutzhülle, extrem giftig, toxisch. Darf es nicht anlangen mit der Haut, weil es das Erbgut kann schädigen und alles, Zellen ausschädigen kann. Und so Sachen, oder? Wo man dann, sind dann wirklich, bis zum Schluss. Also ich glaube auch das ganze Medizinische, wo man, mein Mann hat sich ja gewünscht, die Heid zu sterben, was wir bis auf 5 Tage wirklich geschafft haben. Aber dann am Schluss, oder, muss ein Spitalbett haben, muss ja auch den Krebs liegen, das Kränzchen, und das geht wahnsinnig schnell.
Mhm.
Also innerhalb von 2 Tagen war das Bett da, das Spitalbett. Braucht Hilfe, oder? Also wirklich sehr viele Hilfsmittel von der IV. um die Pflege auch irgendwie können leisten. Bis dann zum Schluss, wo dann Paulia Viva, wo uns auch begleitet hat, wo man wirklich die Hei hilft, mit Ärzten und Pflegenden hilft, das zu machen, wo man halt auch selber muss helfen, Spritzen setzen oder Fentanyl, Pflaster und so weiter. Und ja, also ich glaube, es ist eine komplette Überforderung für alle Angehörigen, die keine Ahnung haben in diesem Bereich. Ich bin nicht einmal dazu gekommen, Kurs machen extra, um wie tut man rückenschonend jemanden können aufrichten, helfen, transportieren, wenn ein Transfer vom Treppenlift in den Rollstuhl nicht geht, vom Rollstuhl wieder auf den nächsten Lift. Wie macht man das auch gelenkschonend, rückenschonend? Das überholt einem alles so fest. Es ist gar keine Zeit für so eine Ausbildung. Und mein Mann war über 1,90. Also das ist einfach, und da denke ich, die meisten pflegenden Angehörigen sind ja Frauen, die ihre Partner pflegen, weil die älter sind und Frauen länger leben und gesünder leben. Ich weiss nicht, wie die Frauen das machen. Ich finde es auch körperlich. Ich bin körperlich komplett an Anschlag gekommen. Das ist mir noch nie im Leben passiert. Also mit allem Rückenweh und allem, weil die Pflege einfach so viel von einem wie ansprucht. Und der Schlaf natürlich auch. Man ist ja dann auch Nacht, quasi, ja, Nachtschwester, Nachtpflegende, wo die ganze Zeit natürlich auch ein Notfall passiert. Also man schläft auch nicht mehr.
Magst du dich erinnern an die Gefühle und den Zustand von dir, an dem Tag, wo er gestorben ist? Oder auch in den Tagen danach?
Tage davor noch eher. Nachher wird alles wie in einem grossen Nebel. Ich denke an Beerdigung. Ich weiss nicht mal mehr, wer alles da war. Ich empfehle darum auch wirklich ein Buch, ein Gästebuch, wie ihr das hier auch habt. Vielleicht sogar mit Putten drin. Machen, auflegen für Beerdigungen. Dass alle Menschen, die kommen und alle Gäste, können etwas hineinschreiben. Es ist mega schön und tröstlich zum Sehen. Später auch, um das zu lesen. Weil die Angehörigen sind wie in einem Film. Das schneidet gar niemand mehr mit. Es ist so überfordernd. Oder man weiss irgendwie wirklich gar nicht mehr von diesen Tagen. Es ist wie ein Traum, wie man da durchgeht. Und die Tage vorne kann ich mich noch eher erinnern, weil dort ist man ein bisschen zur Ruhe gekommen. Also die Tage, weil das sind sehr spezialisierte Menschen. Es war ein schöner Platz in Männendorf. Sie haben eine Palliativstation, Spital Männendorf, wo mit Aussicht natürlich, und ich weiss, es war immer mega wichtig, die Weite zu sehen, wo man dann das Bett hat, wo man einen wunderschönen Garten und See auch sieht. Und ja, es war im Mai gewesen. Mega schöne Tage dann noch. Und ich erinnere mich noch, es hat einfach so viele Vögel gehabt, schwarze, wie ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ich frage mich, wo die das ganze Jahr sind. Es ist einfach in jedem Baum, ich habe das Gefühl gehabt, es ist alles voll schwarze. Aber wo sehr so die Symbolik, also das ist natürlich sowieso etwas, wo ganz anders wirkt, plötzlich die Symbolik, wo man ihn interpretiert oder auch will sehen, vielleicht auch in diesen Zeiten. Und bei meinem Mann war es noch speziell gewesen, dass er, also es gibt Leute, die nur gehen können, wenn man mal weggeht und können loslassen dann. Gewisse wollen wirklich gehen. Und dann hat sie bei mir dann auch ein Gespräch gesucht und gesagt, er kann nicht gehen. Es ist wirklich immer so, dass man sich an dem Tag am Morgen soll wie viel verabschieden und das übergleiten dann lässt. Und das ist auch noch sehr unterschiedlich. Und die meisten halten zum Beispiel auch, also dass die letzten Dinge nicht aus. Die Kinder haben nicht mehr kommen, die Eltern sind nicht mehr gekommen. Es waren noch seine Schwester und ich, die gekommen sind auf diese Station, weil es ist, ja, gerade in diesen letzten Momenten sind Menschen, sehen ganz anders aus. Also die Haut verändert sich auch, sie nehmen wahnsinnig ab, sie trinken und essen ja nicht mehr. Sie ist, ja, das muss man auch sehen, sehr leidend, wie auch Jesusfiguren oder die man so kennt, sehr verändert. Das ist, glaube ich, schon auch noch die Schwierigkeit, die Bilder irgendwann aus dem Kopf überzukommen, weil das ein ganz veränderter Mensch ist. Im Vergleich, wie man gekannt hat vor diesen letzten Tagen.
Was hat sich verändert in den letzten 2 Jahren seit dem Tod? Bei dir?
Ja, also ich bin sicher nicht mehr der gleiche Mensch. Man unterschätzt das eben. So viele Menschen haben jemanden verloren. Nicht nur Partner oder Partnerin. gewisse sogar ihre Kinder, oder die Eltern ist jetzt ein grosses Thema, oder? So gegen 50, also dass man die Eltern verliert und Trauer ist so und allgegenwärtig und ein Verlust ist einfach ein Verlust. Und wenn es ein Mensch ist, der einem so nahe ist, oder, dann muss man mit dem können, ja, also macht das etwas mit einem. Also man verliert auch immer ein Stück von einem selber. Und ich glaube, das ist etwas, was ich jetzt extrem spüre. Man merkt sofort, ob jemand einen Verlust erlebt hat oder nicht. Es kann eine ganz junge Person sein, die vielleicht eben in der Familie jemanden verloren hat und gerade sofort einen Bezug hat. Also ich glaube, die Leute, die verloren haben, verstehen sich sofort.
Mhm.
Und das ist etwas, wo ja, auch wichtig ist nachher, dass man im Umfeld auch Menschen hat, die das auch erlebt haben, wo man mit ihnen reden kann, was man teilen kann, weil man kann von Menschen, die nicht verloren haben, das nicht verlangen. Irgendwann, es ist ja auch völlig überfordert, dass Freundinnen und Freunde in dem Umfeld, die das nicht erlebt haben, einem sollten weiter helfen können in dem Thema, oder?
Man ist wie überfordert.
Komplett. Oder man lernt es ja auch nicht.
Das spüre ich bei mir, oder? Ich bin auch überfordert, man will dann irgendwie das Richtige sagen. Dabei. Also, was hätte sie?
Genau,
was
es gibt wie kein gut? Richtig und hätte, Falsch, ja. Oder? Und jeder Mensch trauert ja auch noch so anders.
Ja.
Aber ich glaube, was die meisten Trauernden sagen, oder, ist, lieber einfach irgendetwas sagen, oder auch lieber sagen, hey, ich weiss gar nicht, was sagen. Ich würde dir am liebsten so viel Trost geben, wie ich könnte. Ich bin selber überfordert und ich wäre einfach gern für dich da. Ich würde dir etwas anbieten, und zwar konkret. Wir gehen zum Beispiel morgen am 2. ins Kunstmuseum. Willst du uns dort treffen vom Kunstmuseum? Kommst du mit? Und ich glaube, es sind nur so konkrete Angebote, weil als Trauernde, ich denke, bei mir ist es wirklich auch so wie ein Jahr, ich war so völlig blockiert. Also Business-Termin nicht. Und da muss ich sagen, dort habe ich einfach gewusst, ich will das nicht auch noch verlieren.
Du bist im Performer-Modus.
Es hat mich auch mega abgelenkt. Es hat mich auch ein bisschen gerettet. Das war immer mein Happy Place gewesen, ja. Auch mit den Mitarbeiterinnen und Team, wo sehr positiv, wo man etwas können aufbauen kann, etwas verändern. Und man sagt auch, sinnstiftend zu arbeiten, hilft mega, Trauma zu überwinden.
Mhm.
Und das habe ich alles gehabt mit Alex, wo man Finanzbildung stärken, die Gaps, die Geldlücken schliessen. Das hat mich sicher auch viel gerettet. Brillante Co-Founderinnen und auch das Team, das mega herzlich, warmherzig ist. Das hat mir sicher auch mega geholfen. Und ich sage aber, am meisten geholfen hat natürlich, dass ich nicht voll abgestürzt bin, sind die Kinder. Das ist, ich weiss nicht, ich kenne Menschen, die ihren Partner verloren haben, kein Kind hatten. Brutal abgestürzt. Auch das Broken Heart Syndrom, das ist erwiesen, das gibt es. Dass man wirklich wie eine Herzinfarkterscheinung hat, Herz-OPs dann auch muss machen. Weil man einfach so Schmerzen hat, weil man jemanden so vermisst. Und auch die Mortalität, je näher am Tod vom Partner, desto höher steigt die Sterbewahrscheinlichkeit. Nach einem Jahr nimmt sie ab und je länger der Tod weg ist, desto schneller nimmt sie ab. Aber statistisch erwiesen, oder? Also das ist, dass dir dann auch etwas passiert, aus Unaufmerksamkeit, aus Trauer, aus allem. Ein Unfall vielleicht noch, weil du einfach so weg bist, die Wahrscheinlichkeit viel höher. Und mir hat letztlich, das habe ich dann auch gemerkt, als ich Bücher von anderen Witwebüchern gelesen habe, ich wäre voll abgestürzt, sicher auch mit irgendwelchen Substanzen, Drogen. Aber wenn du Kinder hast, dann möchte ich dich stark sehen. Du hast einfach eine krasse Aufgabe. Sie beobachtet dich ganz genau. Und sie wollen von dir auch nur schon das Brüllen haben sie nicht wollen sehen. Oder, obwohl ich ihnen erklärt habe, dass das auch ein Zeichen von Stärke ist und dass es etwas ist, wo sie ihnen mega helfen kann. Oder man tut ja auch wie, ist wie so eine Entgiftung und das auch rauslassen. Aber das ist sicher etwas, meine Kinder, die mich dort gerettet haben. Und ja, es wird vielen hinterbleiben mit Kindern gehen und natürlich dann auch noch sinnstiftend arbeiten. Aber ja, wenn du sagst, wie hast du dich verändert, oder? Natürlich schon enorm auch eben auch noch mit Geld in Bezug auf Finanzen, oder? Ganz etwas neues Thema wieder. Vorsorge in so Situationen, wo man dann sieht, im momentanen System, die Ehe ist immer noch das Beste, wenn man Kind hat, wenn man mehr Sorgearbeit leistet.
Das war etwas, was du durch das gelernt hast. Du hast, glaube ich, vorher ein sehr grosses Konkubinatsmodell verfechtet. Und die haben geheiratet in dieser Zeit noch.
Ich war ja schon mal verheiratet und schon mal geschieden. Ich habe ja auch jeden Zivilstand jetzt schon gehabt, was auch nicht so normal ist, oder in einem Lebenslauf an unter 50 das alles schon zu haben. Und da bin ich natürlich schon auch in jedem Zivilstand oder so Abschnitt vom Leben sind auch andere Finanzthemen ein Riesenthema. Und eben so das Verheiratetsein, klar, jetzt mit der Individualbesteuerung, jetzt was ankommt, kann man das, ist das ja oft auch gewesen, wir sind viele in Konkubinat gewesen, weil man wirklich enorm viel mehr gezahlt hat, weil man sehr bestraft worden ist, wenn geheiratet. Das fällt ja jetzt mittelfristig weg. Eben das Argument, und jetzt im alten System, es ist halt alles auch steuerlich aufgeleistet auf den Einernährer.
Mhm.
Und was man jetzt sieht, eben wenn man jetzt nicht verheiratet wäre, es geht ja nicht nur ums Finanzielle, aber man kann mit Konkubinatsverträgen das Erbrecht nicht aushebeln. Man zahlt viel mehr Erbschaftssteuer in den meisten Kantonen, wenn man nicht verheiratet ist. Wenn man verheiratet ist, erbt man zum Nulltarif. Zahlt man nicht nur Erbschaftssteuer. Ganz komplex werden die Sachen mit Patchwork, die wir auch hatten. Das ist auch eine Realität. Und das blendet meiner Meinung nach auch ganz, ganz viel aus.
Mega! Also ich hätte gerade gedacht, leck, das habe ich noch nie gedacht. Ja, logisch.
Man sieht vielleicht auch, wenn man älter hat, die geschieden sind,
ja,
mit neuen, wo plötzlich jetzt die neuen Partner heiraten. Das ist, spätestens dann denkt man vielleicht auch, was erbe ich denn mal? Wie bin ich jetzt eigentlich noch in dem Ganzen rein, berücksichtigt? Vielen passiert das ja vielleicht auch erst mit 40, 50, oder? Plötzlich heiraten die Eltern nochmal irgendeinen. Also das ist ja auch, und wenn man das eben überhaupt nicht regelt, dann ist es natürlich dann auch noch so, da, und gerade noch zusammen vielleicht noch Immobilien besitzt, dass man dann noch muss, gerade verliert noch das Haus, aufgeben muss, dort noch auch noch muss ausziehen, kurzfristig, nachdem sich alles schon, sowieso schon schnell verändert und irgendwie überhaupt keine Stabilität mehr hat.
Ja.
Und natürlich dann auch, es ist ja auch nicht gesagt, dass man es mit den Schwiegereltern gut hat, wenn man Konkubinat ist, jetzt auch so in einer schweren Krankheitssituation. Was ist, wenn die noch verhindern, rechtlich, dass man darf zum Partner? Das ist ja nicht nur das Finanzielle. Aber wenn man verheiratet ist, kann das niemand bestimmen, dass du nicht darfst bei deinem Partner sein.
Hm. Ist das in dem Fall etwas, wo du dann sehr kalkuliert durchgedacht hast, auch jetzt so, wie du jetzt gerade äußerst, was alles könnte sein? Und würdest du sagen, du hast entsprechend so gehandelt, dass es für die Familie für alle Beteiligten ein Vorteil ist?
Ja, also ich bin natürlich, muss auch meiner Co-Founderin und Anwältin Nadine Jürgensen da natürlich ein Kränzchen binden. Die Anwälte gehen immer vom Schlimmsten, vom Schlimmsten aus im Leben und sichert sich da auch immer sehr gut ab. Und sie hat schon lange gesagt, für Menschen, die Care-Arbeit leisten, für solche, die Kinder haben, ist die Ehe einfach immer noch die beste Absicherung. Auch wenn es jetzt natürlich verkürzt ist, dass man nach 3 Jahren auch wieder muss auf eigenen Beinen stehen und wieder arbeiten. Aber eben durch das, dass die Frauen viel grösseren Anteil an der Sorgearbeit haben, ist es für Frauen wirklich wichtig, sich darüber... Und sie haben mich natürlich dort sensibilisiert. Es waren schon Leute von außen, weil ich hätte nicht mehr in dem ganzen Strudel daran gedacht.
Mhm.
Also mein Mann noch mehr als ich. Ich habe mir wirklich irgendwie dort gar keine Gedanken mehr gemacht. Sondern habe einfach... Es war einfach nur noch ein Überleben gewesen.
Mhm.
Und er hat dann wirklich das noch alles sehr sauber haben.
In welchem Moment merkst du denn heute noch so die aussenkörperlichen Erfahrungen?
Schon immer noch, also Nachlass ist ja noch nicht durch. Also das ist auch so etwas, was die Leute meinen, ja. Also Bürokratie nach dem Tod, die Tortur nach dem Tod, wo das Bürokratiemonster anfängt. Die meinen dann auch, ja, das ist dann mal durch. Also es ist jetzt sind zwei Jahre und das ist noch nicht durch. Ich denke, es ist natürlich bei uns eben Patchwork, wenn man ein komplexere Verhältnisse hat, ein Vermögensverhältnis, vielleicht noch Immobilien hat.
Wieso geht das so lang? Also
ja, da müssen dann alle einverstanden sein. KESB wird involviert auch. Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden müssen alle Kinder schauen, anhören. Wenn andere Seiten noch Anwälte einschalten, geht es mega lang. Und das ist natürlich auch eine Realität, die immer wieder passiert. Ich meine, gerade auch in unserem immer komplexer werdenden Beziehungs-Lifestyle, wo viele Menschen, also ja, weil einfach, meine, ja, verschiedene Kinder, verschiedene Partner.
Und in dem Moment, wo es dann so um das geht, stehst du wie außer dir, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich schaue dann einfach so zu. Es ist so, ja, oder auch jetzt, auch am Anfang, wenn ich überschiebe, hat man das Gefühl, die Welt bleibt stehen und man wird nie mehr fähig sein, etwas Alltägliches zu tun, überhaupt den Alltag zu machen. Und es ist ja auch fürs Hirn, das weiss man neurowissenschaftlich, wahnsinnig anstrengend, ein Verlust. Weil man hat ja neurowissenschaftlich wie ein Google Maps in seinem Kopf, wo man Sparmodus, alles eigentlich, das ganze Leben ist durchdenkt, wer... Was, ja, also wenn man sich so vorstellt, man ist zuhause in der Wohnung und hat, ja, weiss, wo das Bett ist, im Dunkeln findet man sich zurecht, wenn das Bett plötzlich nicht mehr da ist, dann wird es schwierig, dann tut man auf den Aktivdatenmodus schalten und schaut, was ist passiert, wo ist das und muss es updaten, alle Daten, ah, jetzt ist da kein Bett mehr, wieso, und das ist noch mit Gegenständen schon schwierig, auch wenn es Baustellen hat, Umleitungen, bis irgendwie man dann mal wieder denkt, ah ja, jetzt muss ich eine neue Route fahren oder ich muss einen neuen Weg finden oder das Möbelstück steht nicht mehr da. Nur schon das ist, braucht sehr viele Kapazitäten, oder? Und braucht aktiv Daten, muss, wo eben sehr viel Energie braucht. Aber wenn man jetzt einen Mensch muss quasi rauslöschen, Liebe bleibt, das geht nicht, oder? Aber rauslöschen aus der Realität, dass er jetzt im aktiven Alltagsleben nicht mehr da ist, nicht mehr stattfindet, nicht mehr an der Geburtstag da ist, nicht mehr an Weihnachten, nicht mehr in der Pensionierung, nicht mehr an der grossen Reise, an dem grossen Traum, an der ganzen Zukunft, dort ist der Mensch nicht mehr dabei. Das ist so eine Überforderung vom Hirn, das ist nachher ein riesiger Erschöpfungszustand, weil ein Tod, so etwas wie ein Tod, das einfach verschwindet, ist mega abstrakt. Das kann ein Hirn fast nicht leisten. Ich meine, das ist ähnlich, oder? Wie, also es kann auch bei einer Scheidung oder Trennung auch so neurowissenschaftliche Abläufe geben.
Das denke ich auch immer so wie der Tod. Der gehört so nicht zum Leben. Und trotzdem gehört er so zum Leben. Und das macht jetzt mega Sinn, wenn du sagst, das kann man auch neurologisch nachweisen. Das ist wirklich, das können wir nicht fassen.
Auch der Körper muss sich einmal überlegen, auch die Trauer, was das auf den Körper, nicht nur mental oder und auf die Hirnleistung, so viele haben dann eben das Gefühl Brain Fog, aber auch körperlich, was ein Mensch, ein nachstehender Mensch, egal Partner, Kind oder auch Eltern oder Freundinnen, Freunde, was eine Umarmung für die Regulation aufschwindet, für den Hormonspiegel, Beruhigung, Stresshormon, Reduzierung, auch das ganze Körperliche. So viele Menschen leiden auch unter dem, oder? Dass sie das körperliche Körper von diesem Menschen nicht mehr haben, wo ihren ganzen Hormonhaushalt auch geregelt wurde, auch die Herzfrequenz, Bluthochdruck, haben natürlich Partner in einer liebevollen Beziehung einen mega, mega Einfluss auf das ganze Körperliche. Und auch das, das wird völlig unterschätzt. Also wird man eigentlich überhaupt nicht in der Trauer. Viele Menschen wissen ja nicht einmal, dass es Trauerbegleiterinnen gibt. Und das müsste eigentlich standardmäßig, dass man es den Menschen wenigstens sagt. Oder es gibt auch einen Verein oder, für Trauerbegleitung, Krisenbegleitung Schweiz, wo man, ja, oder zumindest, es gibt auch online auch kostenlose Sachen, wo man einfach ein bisschen etwas lernt über Trauer. Mhm. Oder was jetzt gerade in einem abgeht.
Wie sind ihr mit der Trauer umgegangen in der Family? Was hat der Papi heute noch so für eine Rolle zwei Jahre danach? Ist das ein Verdrängen? Ja, ich habe mich gerade gefragt, ich frage das auch, weil ich mag mich erinnern, du hast mal erzählt, dein Vater ist relativ früh gestorben.
Mhm.
Und deine Mami hat dir irgendwie dann irgendwann mal erzählt, es sind so spannende Sachen passiert, wie zum Beispiel die Türen sind immer offen gewesen und so.
Mhm. Also ich denke, jetzt auch die Ghost Stories von der Sirius, das ist natürlich das Spirituelle. Wo sind die Seelen? Viele Menschen glauben da, dass die Seelen da sind. Es gibt natürlich auch Wissenschaftler, auch Kardiologen mit Nahtoderfahrungen, die das untersuchen, wo Menschen hirntot sind, herztot, wieder zurückgekommen sind und alles haben wieder geben können, was im Operationssaal gesagt, geredet worden ist oder gemacht worden ist.
Wo aber klinisch tot
waren. Also wo ist die Seele? Wo ist die Seele und wo ist sie dazwischen, in diesen Zwischenphasen, wo ist man? Und ich meine, ich habe dort auch, meine Mutter hat mir das dann erst erzählt, wo man es glaubt einem ja auch niemand oder man hat das Gefühl, das bin ich, dass es wirklich ein Jahr lang bei ihr immer jeden Morgen in der Türen offen war.
Also die Haustüre?
Ja, die Haustüre, als wäre, wie mein Vater wieder zurückgekommen wäre. Und bei mir war es eben in London, wir sind kurz drauf, aber zum besten Freund von meinem Mann, nach London eingeladen wurde, zu dieser Familie und dann eben reisen. Und dann muss man ja, also mit Einreisen habe ich das nicht machen müssen, aber beim Ausreisen dann war so ein Bodyscanner.
Also am Flughafen?
Ja, am Flughafen. Und,
also der Metalldetektor?
Ja, genau. Und also, weißt du, so Bodyscanner, wo sie dann einfach schauen, ja, wo sie alles scannen. Und da sind vorher Leute durch und dann bin ich gekommen und dann hat sie gesagt, ich muss wieder zurück, funktioniert, die Maschine funktioniert nicht, er kennt mich nicht als Lebewesen. Also er hat mich nicht erkannt, die nachher sind durch und es ist einfach, wo ich gekommen bin, hat er gesagt, are you even human? Are you even a human being? Hat dann gefragt, weil die Maschine hat mich nicht erkannt. Und hat das ganze hat nicht funktioniert. Und das ist ja auch so ein bisschen in dieser Zeit, wo ich gar nicht in dieser Welt war. Also wo ich gedanklich, ich bin nicht in der, also jenseits, diesseits oder an die Erfahrungen. Und das habe ich einfach als sehr rational und zahlenorientierter Mensch, das hat mich sehr hinein rausgeworfen, weil plötzlich ist das wie ein messbares Ding gewesen. Und hat mich nicht erkannt, auch, das hat mir auch viele in der Energie, dass ich da gewesen bin, in der, ja, im diesseits.
Das sind Sachen, die man sich nicht erklären kann. Und du sagst selber, du bist sehr ein rationaler Mensch, oder? Ich spüre auch, wahrscheinlich gehört das ja auch zu einer Trauerarbeit, dass du dich sehr fest dann auch in Wissenschaft hineingibst und willst wissen, wie es wirklich ist und was es für Forschungen dazu gibt.
Extrem, oder?
Wenn man dich lernen, ja. Genau, wenn man Interviews hörst, wo du über Geld redest, bringst du auch eine Statistik nach der anderen und beleihst das. Und jetzt hast du wie die anderen, also jetzt in unserem Gespräch hast du jetzt wie quasi ganz viele Sachen gesagt, wo ich dachte, ah krass, ah, das habe ich auch nicht gewusst, ah, dort gibt es auch noch Wissenschaft dazu und so. Und jetzt wirst du als die Person, wo so rational denkt, so konfrontiert mit etwas so Spirituellem, wie gehst du mit dem um?
Ja, das hat mich, wenn du eben gefragt hast, was hat mich verändert, das hat mich sicher auch verändert. Und ich bin da auch sehr viel offener geworden. Und auch Menschen, die dort schon immer gesagt haben, sie sind offener, wo ich viel ernster nehme, was ich es auch interessant finde. Ich muss persönlich, brauche dann schon immer noch die Wissenschaftsbasis. Eben, ich brauche den Kardiologen, der holländisch, der dann das erforscht hat mit Hunderten von Nahtoderfahrungen und Patienten, die nicht erklärbar sind. Das interessiert mich dann aber. Ja, es ist für mich schon, ich kann etwas erst fassen und das hilft mir auch, wenn ich von Fachpersonen, von Forschern und Forscherinnen, Psychologen, Neurologen, Soziologen kann über das Thema Tour lesen.
Mhm.
Und ich denke auch, ich schreibe ja auch oft für mich oder jetzt auch den ganzen Weg von der Sterbebegleitung. Das ist, ich weiß nicht, ob vielleicht auch irgendwann ein Buch daraus kann. Jetzt ist es wahrscheinlich mehr therapeutisch. Mir hilft das zu verstehen.
Glaubst du einfach, dass noch irgendetwas, also ich will jetzt, mir kommt jetzt einfach die Frage spontan sehen, also dass irgendwie auch Sachen da sind, wo man halt auch nicht erklären können?
Ja, mittlerweile schon. Mein Vater war jetzt sehr spirituell, bis hin zu Außerirdischen und allen.
Ah, ich denke,
also von denen ich und alles hat er sehr spannend gefunden. Und Astrologie und alles. Ich bin so schon ein Ausdruckshoroskop und Aszendenten berechnet. Ich konnte noch nicht mal laufen. Von dem her habe ich mich immer ein bisschen dem verweigert. Und, sehr und jetzt bin ich natürlich dem wirklich auch offener. Er war ja Psychologe und viele Sachen, die halt nicht so erklärbar sind. Und das kann ich jetzt mehr akzeptieren, dass es auch gibt vorhin. Das war für mich sehr wichtig, also eben, so, eben das Rationale, das Ökonomische. Und jetzt kann ich das viel einfacher auch annehmen. Es muss nicht alles auch immer erklärbar sein.
Das ist spannend. Spannend, wie du es sagst. Und ich finde es auch spannend, herauszufinden, von wo du herkommst. Also, du hast jetzt gesagt, dein Vater hat so die Spiri-Seite gehabt. Gleichzeitig habe ich einmal gehört sagen von dir, er hat auch, und du siehst nicht dein Vater sein Sohn gewesen.
Doch, ich bin eben der Sohn von meinem Vater gewesen, genau.
So hast du es gesagt. Und wie hast du das genau gemeint?
Ja, ich hatte das Glück gehabt, ich hatte den Brüdereffekt nicht gehabt, ich hatte keinen Brüder gehabt, weil man sieht halt.
Gibt es den Ausdruck wirklich, den Brüdereffekt?
Ja, den Brüdereffekt, genau. Was heisst das? Das heisst natürlich dann, wenn es einen Bruder in der Familie hat, leider sehr viel mehr Ressourcen und Geld reinfließen, dass der Mann in der Familie und der Brüder in der Familie gute Ausbildung macht und weniger im Mädchen. Auch Unternehmensnachfolge und so weiter.
Und eben die Geschichte mit den Geschenken. Genau. Also,
dann dass man
Söhne wirklich anders behandelt als Töchter.
Genau, und dass weniger Wissen auch weitergegeben wird von den Vätern zu den Töchtern und dass sie vor allem mit Buben investieren in ihre Söhne. Was sehr schade ist, oder? Und ich hatte das Glück gehabt, also mein Vater hat sehr gerne neben dem, also astrologisch auch, muss aber sehr viel rechnen, oder? Das muss man sehr viel mathematisch, er hat Mathe geliebt und hat mit mir sehr viel Logik und Mathe und Schach gemacht. Und ich hätte profitiert.
Und deine Schwester?
Die Jüngere profitiert dann schon wieder nicht mehr so fest.
Aha.
Das ist generell so, der Erstgeborene fließt immer ein bisschen am meisten rein. Die haben auch mal eins oder zwei Jahre mal mindestens so ungeteilte Aufmerksamkeit von den Eltern.
Wie hat dich deine Mami geprägt?
Ja, sicher auch sehr. Also ich verstehe sie jetzt natürlich auch viel mehr, weil ich mir natürlich schon auch eingefallen, wo sie gesagt haben, jetzt hast du das gleiche Schicksal wie ich. Und ich habe mich ja nie irgendwie so gesehen und so als Witwe, auch das Wort, das ist irgendwie so schrecklich oder schrecklich behaftet, obwohl es schon früher Ghost ist eines von den berühmten, berühmtesten Filmen mit Demi Moore, oder, wo ihrem Mann stimmt, Nachrichten von Sam. Es gibt ja eigentlich viele Filme, wo das schon auch aufgreifen, nicht nur im negativen Sinn, und also dort auch sehr im spirituellen Sinn. Es ist natürlich dann schon auch eben so Filme oder all die Bücher, die ich aufgesogen habe in den letzten zwei Jahren wieder oder wieder entdeckt habe.
Wann ist die Papi gestorben?
Oh, das ist auch schon lange. Also es ist,
aber wie alt bist du?
Ja, ich war schon über 20. Ja. Ich war schon über 20 und meine Mutter hatte nicht mehr kleine Kinder, so wie ich jetzt. Und sie war natürlich eine ältere Witwe und ich bin jetzt natürlich eine recht junge Witwe.
Ja.
Also sicher eher ein bisschen außergewöhnlich. Aber letztlich ist es schon die gleiche Geschichte, weil es war halt die Liebe vom Leben gewesen, oder? Ich glaube, dass man das überhaupt auch erleben darf. Ich glaube, die meisten Menschen erleben das gar nicht. Also das ist auch, als ich musste lernen, der Spruch von der Adichie, dass Trauer ist das Glück, geliebt zu haben. Den habe ich mega fest auch gespürt und trifft natürlich auch auf mich zu. Und dass man dann auch merkt, hey, eigentlich, das ist ja wahnsinnig, also dass man jetzt, dass es einem so schlecht geht und dass man so Mühe hat auch damit, hat halt auch damit zu tun, dass man fest geliebt hat. Was schön ist.
Ja. Deine Mami war jemand, der eigentlich gern geschafft hätte und hat, du hast erlebt als Kind, als junges Mädchen, wie sie Bewerbungen rausgelassen hat und immer Absagen bekommen hat.
Ja, der Wiedereinstieg, der berühmte von vielen Frauen, oder nachdem sie auf Kind geschaut haben, ja.
Würdest du retrospektiv sagen, das war so ein Moment gewesen, wo du gemerkt hast, irgendwie wollte ich das anders?
Ja, Wahnsinn. Also nein, das habe ich generell, also ich habe es auch noch nicht so recht begriffen, also dass sie, obwohl ich nachher erst mit Kind habe nachvollziehen, was sie alles geleistet hat und wie viel Arbeit das braucht, oder? Aber damals sieht man das natürlich nicht, die ganz unbezahlte Arbeit. Ich als Teenager ganz egoistisch auch gefunden, hey, wir wären viel reicher, wenn du auch ein bisschen arbeiten würdest. Wieso verdienst du nichts? Und das ist ja mehr so ein bisschen, das ist ja dort der Frontalkortex oder so, wie du sagst, ist ja noch nicht ausgebildet. Aber dort sind schon so die ersten Konflikte, wie ich das gar nicht verstanden habe, weil ich gefunden habe, hey, sie könnte doch auch verdienen, Geld verdienen.
Also du hast das deiner Mami gesagt?
Ja, ja.
Aha, das
habe
ich, ja, du hast
das
gesagt,
ist auch so. Also
schaff doch mal.
Ja, und wir hätten es ja viel besser und was machen wir da? Und alle haben Häuser und wir sind in einer Wohnblockwohnung. Und das
ist spannend. Ja.
Also dort kommt dann schon auch so ein bisschen ganz das Materialistische und Egoistische und mir ist mir, also Kinder haben das ja eigentlich schon angeboren, meins, oder auch sie teilen nicht so gerne, also das müssen ja Kinder auch erst lernen und das habe ich dort überhaupt nicht verstanden und nachher habe ich dann das ganze Elend mit dem Wiedereinstieg, wenn dann Frauen 10, 12 Jahre weg sind, sich wirklich um die Familie gekümmert haben, fulltime, das war ja noch viel ein grösser Aufwand gewesen früher, man hat auch nicht all die Hilfen gehabt, wie heutzutage. Nicht einmal Auto zum Teil, eben zum Posten oder Löschshop oder Zeugs bestellen. Da hat man ja alles noch müssen beschaffen und zu Fuß und ich weiss ja was. Also alles. Und dann habe ich, ist natürlich auch die ganze Computertechnik, sie hat KV gemacht, heimlich. Sie hat ja keine Ausbildung gemacht, sie hat heimlich das KV gemacht. Sie hat gemeint, sie hat einfach eine Bürohilfe, sie sagt dort einfach schon ein bisschen als Bürohilfe am Arbeiten.
Wieso hat sie keine Ausbildung dafür machen?
Ja, Mädchen haben das ja nicht nötig. Sie heiraten ja mal, die müssen keine Ausbildung haben. So ist meine Mutter aufgewachsen.
Wow.
Aber es ist natürlich das Bergdorf, das im Bündnerland, Brettigau. Ja, das waren andere Zeiten gewesen. Und dann hat sie heimlich das KV gemacht, mit dem mein Vater dann ein Studium finanziert. Und dann einen guten Job gehabt eigentlich. Was sie sich aufgearbeitet hat, sie hat sicher gute Karriere gemacht, vielleicht besser als er. Und dann, wo wir gekommen sind, ist sie dann aber natürlich, hat sie nicht mehr geschafft. Das war so gang und gäbe gewesen. Aber es fällt auch viel an Sorgearbeit, wenn man Kind hat. Das, ich wüsste ja, ohne Hilfe, sie hat ihre Eltern nicht umeinander im Unterland. Das wäre gar nicht gegangen. Also ich weiss, wüsste auch nicht, wie sie das hätte bewältigen wollen. Von dem her, das wird erst rückblickend klar, dass das auch nicht gegangen wäre, wenn sie geschafft hätte. Mhm. Ohne die Hilfe der Grosseltern. Ich habe ja dann auch die Hilfe von ihr gehabt, darum konnte ich weiter arbeiten können. Ohne so ein Umfeld. Es ist ja ruinös in der Schweiz. Kita. Und also wir haben keine Infrastruktur.
Also Kita und Grosseltern?
Ja, also entweder sehr teuer zahlen, oder wenn mir jetzt Kind drei Tage, alle drei Kinder in Kita gegeben hätte, hätte das 9'000 Franken gekostet. Das kann sich auch niemand leisten, oder? Und wenn wir nicht die Unterstützung dann wieder von meiner Mutter gehabt haben, das ja auch wieder finanziell geht das ja nicht.
Mhm.
Ja, dann habe ich eben das Elend gesehen, oder? Dass sie nicht mehr können einsteigen konnte. Auch ein bisschen ins Computerthema schon. Es wird auch vielen Berufen gehen jetzt mit AI, oder? Der revolutionäre AI, wenn man jetzt weg ist vom Fenster. Also, es ist schwierig, oder? Und das passiert ja dann vielen Menschen in Teilzeit.
Was würdest du sagen, ist denn das Optimale, wenn man Kind hat? Also wie viel Prozent muss man definitiv weiterhin arbeiten?
Also finanziell ist es einfach beantwortet. Da muss man etwas mit einem Pensum von mindestens 70% in der ganzen Arbeitszeit tätig bleiben. Mindestens
70%,
um dann später im Ruhestand der Vorsorge den Lebensstandard einigermaßen gewährleisten können.
Mhm.
Und wenn man natürlich ein Kind hat, da sieht man, beim ersten Kind ist das, man sagt, die Motherhood Penalty, also die Mutterschaftsstrafe, ist das ein Einbruch von 68% vom Einkommen. Wenn man dann aber das Ganze anschaut, ist es nicht nur ein Einkommensschaden, es ist auch der Rentenschaden. wird dann im Fall noch mehr sein. Und beim zweiten Kind ist schon über 70% Einbruch. Beim dritten Kind müssen wir gar nicht mehr darüber reden. Also das ist ruinös. Ein Kind ist das grösste finanzielle Risiko für eine Frau heutzutage. Man muss etwa mit 1 Million rechnen.
Ein Kind, ein Kind kostet ja. So eine krasse Zahl.
Ja, wenn man überlegt, oder, wie viel man dann Buchspur auf Einkommen verzichtet, ja. auf Vorsorgerenten-Ding verzichtet, weil man dann nicht Fulltime arbeiten kann. Irgendjemand kann nicht Fulltime arbeiten. Ausser eben, man hat Großeltern, die Vollzeit da sind und sonst das Geld wieder abdrucken in der Kinderbetreuung.
Also du nennst uns Entwicklungsland, was das anbelangt, oder?
Ja, ich sage wirklich, familienpolitisches Entwicklungsland. Mega schlimm. Man muss ja noch die Geburtenraten anschauen, dass man momentan an der Abschaffung von der Schweiz arbeitet. Ja. So will niemand mehr Kind, oder?
Was euch ganz, ganz wichtig ist, ist der Gender Gap.
Also uns ist nicht wichtig, der ist leider da.
Ja, also.
Ich wäre mega froh, wenn es nicht gibt.
Genau, aber das ist
leider so.
Das ist euer Purpose. Den zu schliessen. Und du sagst, und ihr sagt, das geht eigentlich im Endeffekt mit Geld. Das ist eigentlich so das, wo das Wichtigste ist, zum Checken.
Genau. Also wir brauchen einfach mindestens gleich viel Geld in der Hand von Frauen und Männern. Damit wir auch wirklich eine Chance haben, eine Chancengleichheit haben. Bis man Chancengleichheit hat, zwei Fälle zu ausgerechnet, geht es noch etwa 123 Jahre. Ökonomische Chancengleichheit, das werde ich wahrscheinlich nicht erleben, obwohl ich jetzt ganz viele Supplements und Longevity-Sachen ausprobiere. Also ich werde das irgendwie nicht schaffen. Also es werden noch ganz viele, ich glaube, die wenigsten, also vielleicht irgendwie so ganz junge Zuhörerinnen, aber ich weiß ja, bis so jung
ja, haben. Das wäre jetzt sehr jung. Das ja. 123 Jahre. Ja. Das frustriert ein bisschen, wenn man das so hört, die Zahl.
Oder es animiert und motiviert, dass man es beschleunigen.
Okay, das ist der positive Approach.
Ja, das ist bei mir schon immer eher so ein bisschen Widerstand, ist für mich ein mega Antrieb.
Du bist immer jemand gewesen, der auch gefunden hat, Wut ist eigentlich noch wichtig zu haben.
Ja, und Widerstand zeigt auch ein bisschen, wenn du auch Haters, oder Widerstand zeigst ein bisschen, dass die Hand oder der Finger auch ein bisschen in die Wunde legst oder dort, wo es weh tut. Und wir merken, sehr viel Widerstand gehabt als Finanzstartup. Es gibt nur 4% der Founders im Fintech-Bereich sind Frauen, global gesehen. Das ist wirklich, das kannst du einen Rand abzählen, auch in der Schweiz. Nicht viele Fintechs, die von Frauen gegründet wurden. Und man will uns definitiv nicht dort. Man will auch nicht, dass wir über Geld reden, über Gebühren, transparent, über Fairness. Also,
du sagst so, man will nicht.
Man will uns nicht dort. Oder man will auch nicht, dass man so offen über Geld redet. Weil die Leute fangen ja dann an, kritischere, mühsamere Fragen zu stellen in ihren Banker und Bankerin.
Aha.
Das ist natürlich nicht lustig. Und wir haben auch viel tiefere Gebühren, oder, als Hausbanken, wo immer noch mit aktiv gemanagten Fonds teuren hausieren, was wir manchmal sehen in den Kurs, was die Leute für Sachen im Portfolio haben.
Weil man einfach nicht rauskommt, oder?
Ja, also, das ist noch das Gemeine, sind ja dann nicht die ganz Wohlhabenden, die dann so die teuren Sachen drin haben. Sind ja dann wirklich solche, die so ein bisschen die mittelgroßen Portfolio haben.
Mhm. Also wenn ich sage, weil man einfach nicht rauskommt, ich zähle mich da absolut zu dieser Gruppierung von Menschen, die sich nie wirklich so für Investment interessiert hat. Ich merke jetzt so um die 40 herum, das gibt jetzt Kolleginnen und Kollegen, also lustigerweise sehr viele Frauen, die mir sagen, hey, Frauen in meinem Umfeld, die sagen, sie fangen jetzt an, Vermögensverwaltung und so.
Sehr gut.
Patrizia hat die Däumen rauf. Das ist interessant, das kommt dann schon, wahrscheinlich sind es Peers, die einem dann irgendwie mitziehen. So. Und was ihr ja macht bei Elix, ist ja einfach wirklich das so verständlich und auch ästhetisch gestaltet, dass man wirklich Lust bekommt, irgendwie sich mit der Thematik auseinandersetzen. Mich nimmt es aber doch noch rasch wunder, Patrizia, bevor wir dann noch auf das Thema noch ein bisschen genauer kurz eingehen. Aber also, wir sind kurz bei der Teenage-Zeit gewesen und du hast deiner Mutter gesagt, schaff dich mal endlich mit dem präfrontalen mit dem Hirn, wo adoleszent ist und du nicht ganz hast können beziehungsweise begreifen, was gerade wirklich die Sachlage ist. Aber du bist dort schon eine von denen, dem Fall gewesen, wo zur Ausnahme gehört hat, nämlich du hast dich für dort schon für Geld interessiert.
Ich glaube, ich habe es wirklich so ein bisschen aus feministischen Gründen dann einfach auch gefunden, hey, irgendwie so die Abhängigkeit und das alles will ich nicht müssen so erleben. Ich will können ja, auf eigenen Beinen steht, zum Glück. Also extremen Drang kam. Aber meine Großmutter hat mir auch schon gesagt, lieber ein Stück Brot als ein Liebster.
Hat sie gesagt?
Also meine Großmutter. Ja, genau. Die hat dort, die hat zuerst lange nicht verstanden, was das eigentlich meint. Dort ist es nur ums Brot gegangen, nicht ums Geld, oder? Ja.
Lieber ein Stück Brot als
ja. Ein Liebster, ja.
Also ein Mann, in dem Fall.
Einkommen hast oder irgendwie, ja.
Und ja, nicht abhängig sein. Und darum hast du gefunden, ich mache jetzt Matura und ich kann BWL und VWL studieren.
Ja, ich kann natürlich wirklich unbedingt, weil man kann ein System ja nur verändern, wenn man es versteht. Das war für mich ganz klar gewesen. Und das Wirtschaftssystem zu verstehen, kann man am besten mit einem Wirtschaftsstudium und auch Finance und Banking kann man am besten verstehen, indem ich bin lange Wirtschaftsjournalistin, Börsenkommentatorin war und habe die Märkte beobachtet und habe natürlich dort gesehen, dass Männer seit Jahrzehnten dabei sind und Frauen einfach erst gar nicht an den Märkten investieren.
Also ich habe das auch schon gehört von dir. Du bist dann vielfach die einzige Frau in diesen Räumen, oder? Also, vorne dran CEOs männlich, hinten dran Wirtschaftsjournalisten männlich und dann du.
Genau, Cherche la femme. Es war immer nur eine gewesen. Also ich bin natürlich auch schon beim Studium. Dort sind wir etwa dazumal an der Uni Zürich in Öck studiert. Das war sehr volkswirtschaftlich auch lastig noch. Sind wir etwa 7%. Also ich bin wirklich, also vor allem im Hauptstudium, dann, Grundstudium, hat es vielleicht noch ein bisschen mehr gehabt. Ein bisschen über 10%, aber es war natürlich wahnsinnig gewesen, oder? Ich war immer noch in männerdominierten Feldern gewesen und nachher im Wirtschaftsjournalismus auch. Da hat es fast keine, nach wie vor sind Frauen im Wirtschaftsjournalismus so also lang suchen. Und es ist so schade, oder? Dass man dort, und ich glaube, es liegt aber wirklich auch da, wie die Themen gesetzt werden. Ich habe ja immer wieder probiert, es gibt ja auch plurale Ökonomie, feministische Ökonomie, anderen Fokus setzen, eben zum Beispiel auch wie rechnet man unbezahlte Arbeit ein, was gibt es für zirkuläre Modelle, Kreislaufmodelle, wo nachhaltiger sind, nachhaltigere Wirtschaftssysteme, so Sachen finden die Frauen dann auch mega spannend, oder? Der Gender Budgeting, dass man ressourcengerecht verteilt, auch ja, wirklich nach Bevölkerungsgruppen und wie gestaltet man gerechtere Steuersysteme und so weiter. Also es gibt viele Themen, die Frauen durchaus auch interessieren, aber so die, es ist einfach falsch geframed oft im Wirtschaftsjournalismus, finde ich auch nicht sehr lebensnah. Ich bin oft auch mit den Themen nicht so durchgekommen.
Hat es Momente gegeben in dieser Anfangszeit von der Karriere, auch zwischen 20 und 30, wo du dann eben in den Wirtschaftsjournalismus gekommen bist und gerade mit 30 auch die erste Börsensendung moderiert hast, wo du dich gefragt hast, bin ich da am richtigen? Also,
ja,
hast du dich auch teilweise unwohl gefühlt in dieser Situation?
Ja, natürlich schon ein bisschen mit einem Fremdkörper. Das war auch lustig. Ich hatte den Verhaltensökonomen, sind dort noch Personen non grata gewesen, hat es aber einige schon gehabt, gute in der Uni Zürich. Aber dann habe ich das Volontariat bei der NZZ gemacht und dann habe ich ein ganzes Essay darüber geschrieben, eben ein Bild vom Homo economicus zerfleddert. Aber schon wissenschaftlich begründet, oder? Dort ist immer noch so die Wirtschaftstheorie mit dem Homo economicus. Und dann sind dann die, also das ist fast Gotteslästerung gewesen, oder? Dass man das in der Ökonomie hinterfragt hat, die ersten Verhaltensökonomen. Mittlerweile gewinnen die ja einen Wirtschaftsnobelpreis nach dem anderen, weil eben Menschen sind fair. Fairness-Prinzipien müssen angeschaut werden. Sie verhalten sich nicht rein ökonomisch und rational. Sie sind sozial, also die Psychologen und Soziologen natürlich schon lange wissen, aber die Ökonomen, für uns ist es neu, ist natürlich blöd für die Modelle, ja, wo man dann natürlich dann abbilden will und das ist halt sehr blöd gewesen. Und so Sachen, dann ist mir der Text verboten worden, zum Beispiel, der ist nie veröffentlicht worden. Das weiss ich, und ich bin noch zitiert worden zum Chefredakteur und dann.
Und dann?
Das war also ein Frevel. Ja, dann musste ich andere Themen müssen machen. Aber der Essay, der ist im Giftschrank gelandet. Das habe ich schon auch gemerkt. Okay. Aber es ist lustig, eben, es ist ja dann mit der Zeit, sind dann wirklich andere Forschungen angekommen.
Aber mit welcher Gefühlslage hast du das dann in einer Schublade versorgt und gesagt, gut, weiter im Text? Ist dort die Wut oder so, dass
Nein, ich habe natürlich immer schon ein bisschen das Rebellische habe ich natürlich schon immer gehabt, oder? Und auch, nachher habe ich das sehr gut ausleben können im Fernsehen mit sehr kritischen Interviews. Dann mal eins kam UBS.
Ja, also los jetzt, das müssen wir unbedingt besprechen, weil das wird immer gezeigt in den Medientrainings.
Wirklich?
Ja.
Das ist natürlich ein PR-Gau.
Ich gebe selber auch Medientrainings und ich habe es im Fall auch schon gebraucht, weil ich es einfach hervorragend finde, wie man sieht, wie du den ehemaligen UBS-VE-Präsident Peter Kurer einfach weiter und weiter fragst und der sich in Verstrickung rein verrennt und schlussendlich absolut mit den Hosen unten irgendwie, es gibt gar keine Möglichkeit mehr, dort rauszukommen. Es ist dort um die Riesensalär gegangen, trotz Milliardenverlust, wo viele einfach in der Gesellschaft absolut absurd gefunden haben, dass die UBS so Riesensalär auszahlt und sie machen eigentlich gleichzeitig Verlust, während man ja die UBS ja gerettet hat.
Mit Steuergeldern.
Mit Steuergeldern. Und du lässt dort nicht look.
Ja, das ist sicher etwas hartnäckig gewesen, kann ich sein. Auch, ich gebe nicht so schnell auf, es ist ein Langstreckenlauf, allem, auch jetzt mit unserer Finanzbildung und um die Lücke zu schliessen. Und dort, das ist etwas, was ich sehr wichtig finde, ganz viele Leute, die an der Macht sind, Politik oder Wirtschaft, verlieren total den Bezug zu der Realität und zum echten Leben, zu den echten Menschen. Und für sie ist das, da hat man gemerkt, dass jeder, der einen gesunden Menschenverstand, für viele Menschen kommen gar keine Boni über, dass der das völlig aus dem Ding, Konzept, dass Menschen keine Boni überkommen, in seiner Lebensrealität not happening, das ist gar nicht mehr vorstellbar, hat man gemerkt, dass nur einen Fixlohn haben, das ist für den wie eine völlig abstruse These.
Also das, was wir
das
alle
haben. Was wir alle haben. Also das ist die Lebensrealität, ein Fixlohn. Es gibt die wenigsten, die jetzt wahnsinnige Boni bekommen, oder dann ist das mehr so homöopathisch, was man vielleicht noch überkommt. Und da hat man dann wirklich auch gemerkt, und dann habe ich halt auch, was sicher gut ist und eine Stärke hinterher, auch konkrete Zahlen. Und dann, wo man immer nachhakt und sagt, ja, aber das ist doch eigentlich genug, oder? Wenn man jetzt da den Fixlohn anschaut, wo man im Schnitt hat, und dann natürlich merkt, man kann Politiker fragen, wie viel kostet das Brot? Das ist so die Standardfrage und da kommt man ganz krasse Antworten über, weil sie selber gar nicht mehr Brot kaufen, die meisten. Das ist so ein bisschen die entlarvende Frage, ob sie überhaupt ein Preisniveau, das sind Lebensmittelpreise und so weiter, das sind Sachen, die die Leute merken, die sie beschäftigen, die sie täglich auch, jetzt an den Zapfsäulen, oder an Benzinpreisen, das sind die Sachen, die Menschen einfach wissen, die normalen. Aber eben, Menschen haben Macht, müssen sich nicht mehr um das kümmern. Und ich glaube, was dort vielleicht noch speziell ist, so im Interview, die Harvard-Methode, dass man eigentlich mega hartnäckig bleibt, aber höflich im Ton.
Genau, das ist die Harvard-Methode. Ja. Also hartnäckig und höflich im Ton. Hast du dir das Ziel gehabt in dem Interview? Bist du dorthin, das war eine Pressekonferenz gewesen?
Ja.
Zum Thema?
Dann die Bilanzmedienkonferenz. Bilanz die schlechten Zahlen präsentiert.
Und dann bist du zu dem Peter Kurner gesagt, ich würde gerne ein Interview führen. Mit dem Ziel, dich auch jetzt in die Pfanne.
Nein, es ist nicht mal einfach da gewesen. Ich wollte irgendwie einfach zeigen, die Denkweise entlarven, die Entrücktheit und das, ja, auch das, was wirklich Menschen interessiert. Ich bin ja stellvertretend. Als Mensch die vierte Macht, Medien, hat eine wichtige Rolle und man muss stellvertretend, muss auch Macht hinterfragen und stellvertretend die mühsamen Fragen stellen.
Ja, das aber völlig klar. Und trotzdem frage ich, weil ich das selber auch kenne, man hat dann irgendwann das Gefühl, ja, jetzt ist dann auch gut, oder nein, komm, ich will jetzt nicht frech sein, oder ich will jetzt nicht zu weit gehen, und wir müssen es gleich gut haben, und Harmonie ist doch auch wichtig. Das sind Sachen, die bei mir abgehen. Ist das etwas, was du kannst komplett ausblenden?
Ja, solange ich in der Sache bin. Es ist ja sachlich, oder? Es ist ja nicht, ich spiele nie auf den Mensch. Ich frage da wirklich auf die Sache. Und ich glaube, das ist auch, finde ich, immer so ein bisschen irritierend, dass all auch, also dass dann gewisse sagen, wir sind Männer hassen, wir mögen die Männer nicht. Entschuldigung, ich meine, ich habe meinen Mann über alles geliebt. Also es stimmt einfach überhaupt nicht. Wir machen einfach nur auf Fakten aufmerksam, Zahlen aufmerksam. Da stimmt etwas nicht. Und wenn man eben die Daten sieht, wo wo sind wir jetzt, wo das Geld so ungleich und die Macht so ungleich verteilt ist zwischen den Geschlechtern? Wo sind wir angelangt, geopolitisch? Es ist Horror. Also es ist wirklich höchste Zeit, dass sich etwas ändert.
Ja, aber nochmal ganz kurz zurück zu dem Peter Kurer-Interview und für alle, die es nicht gesehen haben. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo in der Buchwelt, würde man sagen, vergriffen. Ich weiß gar nicht, ob man es noch irgendwo im Netz findet. Aber der hat ja dann so sich verstrickt in diesen Antworten und man hat ja dann richtig gemerkt, dass das wird ein super GAU. Und im Nachhinein ist viel darüber diskutiert worden, wie mutig du gsi bist. Und kannst das eben, und jetzt rationalisierst es du sehr klar. Das heißt, du bist völlig sachlich gewesen, völlig richtig, sehe ich auch so. Und gleich kannst du nachvollziehen, dass das die Leute fasziniert haben. Oder die Art. Ich meine, das ist ja nicht das einzige Interview, das du so geführt hast.
Genau, es ist auch ein bisschen, ich habe sehr jung ausgesehen auf dieser Kameraeinstellung, so jung und alt, dass man auch einer älteren Person als junge Person so Fragen stellt. Oder das ist natürlich auch, dass man dort die Respekthierarchie nicht beachtet. Ich denke, das ist auch noch ein Altersding, hat noch Komponenten, hat mega reingestellt. Geschlechter, eine junge Frau, die einen alten Mann so in die Enge treibt, für Le Grill, oder? Ist er gewesen, wirklich. Er hat es zum Glück gar nicht gemerkt, weil ich das natürlich mit einer ganz unschuldigen Stimme gemacht habe. Und das ist ja zum Teil auch ein Vorteil, wenn man sehr unterschätzt wird. Ich habe mich gefragt, ein Pressesprecher war neben da gewesen. Ich habe noch überlegt, ob ich ihm am nächsten Tag anrufen soll. Ob er einen neuen Pressesprecher engagieren will. Ich würde besser auf so Sachen schauen. Nein, aber ich hätte nie die Zeiten wechseln können.
Es stimmt in dem Fall nicht, dass Tobias verhindern wollte, dass das Interview läuft?
Nein, er hat es nicht gemerkt. Auch sein Pressesprecher nicht.
Interessant.
Ja, man hat immer das Recht am eigenen Wort und Bild.
Ja.
Das ist natürlich auch. Also der Pressesprecher hat vielleicht besonders noch gecheckt und hat mich auch nicht ernst genommen. Oder?
Hast du dich so in dieser Karriere vielfach nicht ernst genug gefühlt?
Ja, aber ich habe das natürlich dann, ist auch ein Vorteil, ich werde lieber unterschätzt. Also es ist einfacher dann zum können positiv überraschen oder eben zum können wirklich dann auch Sachen entlarven.
Ja, schon, und gleich, das sagst du jetzt auch sehr locker und ich könnte mir aber vorstellen, also wenn man...
Also im Job hat es jetzt schon geholfen, glaube ich.
Aber das...
Die Interviews auch, Situationen und so. Aber und sonst, stimmt. Du hast recht. Und was natürlich sonst ist, merken wir im Startup-Business, im Fintech, dort wirst du nicht und auch im Funding, du wirst nicht ernst genommen. Was sich, die Statistiken lügen nicht, nur 2% vom weltweiten Funding fließt in Gründerinnen.
Innen?
Ja, das ist das grosse Kapital, das ist das Risikokapital, da reden wir dann von Trillionen. Ja.
Und das hat damit zu tun, dass man nicht vertraut? Oder dass es auch weniger Gründerinnen gibt?
Es hat viel mehr als nur 2% Gründerinnen. Da sind wir also zum Glück schon weiter. Oder? Es hat immer noch weniger. Kann sein, dass es jetzt ungefähr so 16% sind, aber immerhin mehr. Aber es ist immer noch eine mega Unverhältnismäßigkeit, die wir hier haben. Und das hat mit dem Like-Me-Bias zu tun. Man investiert halt lieber in Menschen, wo man sich selber wiedererkennt als jung. Und ich jetzt merke ich bei mir selber auch, also junge Frau, die mich an mich erinnert, die haben es bei mir sicher einfacher als ein junger Mann. Und Investoren, wenn sie mich kennenlernen, denkt niemand, ah, so bin ich auch gewesen. Sie erinnert mich an mich selber. Ich glaube, das ist halt das passiert nicht.
Was muss denn passieren, dass es nicht 123 Jahre geht, bis wir den Gender Gap nicht mehr haben?
Ladet all die Alex-App ab, dann geht's schnell. Nein, aber es ist schon so, dass man über Geld redet. Auch Frauen. Wir müssen wirklich, wenn du jetzt das sagst, du merkst jetzt Frauen, und das hat, seit Alex am Markt ist, wir haben können etwas bewegen, der Anteil an Anlegerinnen ist wirklich gestiegen jetzt in diesen 4 Jahren.
Mhm.
Das ist cool. Sind wir in der Schweiz, sind wir jetzt auf einem guten Weg und wir werden da vielleicht schneller sein als andere Länder.
Vielleicht abschließend, Patricia, warum ist für dich so das Geld und die wirtschaftliche Unabhängigkeit der springende Punkt in Sachen Gender Gap? Und was muss passieren, dass es irgendwo durch, dass du kannst sagen, am Schluss, wenn du irgendwann mal in Pension gehst, sagst du, wir haben etwas erreicht, wir haben tatsächlich können einen Unterschied ausmachen.
Frauen sind ein extremer Hebel. Also vor allem auch für chancengleiche und auch enkelfähige Wirtschaft. Weil 92% der Frauen finden nachhaltiges Investieren wichtig. Und wenn wir das schaffen, wenn wir wirklich schaffen, dass die Frauen Investorinnen werden, dann können wir da sehr vieles Richtung, man sieht es im Mikrofinanzbereich auch, Frauen investieren wiederum ins Gemeinwohl, in ihre Gemeinde ringsum, in ihre Kinder, in Ausbildung, in Bildungssachen. Und das ist einfach entscheidend, oder? Wenn man jetzt nur auch Frauen könnte und Mütter davon überzeugen, auch für ihre Kinder anzulegen. Wir können so einen Unterschied machen. Und simpel gesagt, eben Geld ist Macht und Frauen haben immer noch kein Geld und immer noch keine Macht. Und dann wird sich Gleichstellung, also Geld ist wirklich die letzte Frontlinie von der Gleichstellung.
Frontlinie, das ist noch spannend, das ist so ein Wort aus dem Militärischen.
Ja, heutzutage ist es heikel, oder? Aber wir sind wahrscheinlich, man übernimmt das, oder? Es ist so martialisch geworden, alles, die Sprache. Aber die Frontlinie, das muss man jetzt nicht als, das muss man jetzt nicht irgendwie als Aggression ansehen, sondern auch als Chance. Wir wollen ja keine Frontlinie mehr.
Wem oder was widmest du deine Zeit in den nächsten paar Wochen?
Ganz klar, meine Familie. Es sind jetzt in Frühlingsferien. Und wir haben schon auch, das hat uns das Leben gelehrt, jetzt, es ist mega wichtig, Sachen nicht rauszuschieben. Wir unternehmen viel mehr Reisen als vorher. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man auch einen Topf hat, nicht nur zum Spenden und Investieren und Sparen, sondern auch einen Topf hat, wo man sagt, hey, das ist mir wichtig, um im Moment zu leben. Und da freue ich mich auf die Ferien.
Patricia Leri, alles Gute, danke vielmals.
Danke dir für die Einladung.
Merci euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dran geblieben bis zum Schluss. Und ich hoffe, ihr könnt irgendetwas mitnehmen. Für mich ist es dann ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer eine Erkenntnis habt, einen Gedanken oder vielleicht eine Emotion nach dem Gespräch. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freut es mich mega. Und dann könnt ihr ja, wenn ihr wollt, auf Folgen drücken oder auf Abonnieren, sodass ihr keine Folge mehr verpasst. Widmer Aid, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media. Redaktion Selina Urech, mein Name ist Dominik Widmer und ich wünsche euch einen guten Tag, eine gute Nacht und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder hört. Habt eine gute Zeit.